Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Radiosender, Radio X, vierter Freitag im Monat, Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Die nachfolgende Sendung haben wir letzte Woche vorproduziert und ich werde euch die jetzt abspielen, dazwischendurch mal ganz kurz Musik einblenden und am Schluss gibt es ein paar Termine, da könnt ihr euch schon mal eure Kalender zurechtlegen, wenn ihr Interesse dran habt, egal ob alt hergebracht, Papier, Kugelschreiber oder elektronisch, wie auch immer. Radio X ist FM 91,8, DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Solltet ihr früher weg müssen und Interesse an der Sendung haben, die wird dann ab morgen eingestellt sein auf Radio X Plus 7. Könnt ihr so eine Woche lang nachhören. Und 2, 3 Wochen später voraussichtlich auf unserer Internetseite greenpeace-frankfurt.de. Ja, also los geht's. Viel Spaß euch und auch gute Informationen zur Sendung. Ja, wir wollen in unserer heutigen Sendung nochmal einen kleinen Rückblick machen auf die Juni-Sendung, die wir hatten. Und zwar stand die ja damals unter dem Motto Ökologie und Ökonomie und wie das zusammengehen kann. Und damals und heute waren der Dr. Matthias Müller, er ist Internist mit einer eigenen Arztpraxis, und Andreas Bürger, Diplomökonom, Gäste im Studio, und sie sind heute auch wieder da. Und die haben verschiedene Konzepte zur Bepreisung von klima- und umweltrelevanten Produkten und Leistungen entwickelt. Das ist so ein kleiner Hinweis für die, die die Sendung nicht gehört hatten. Der Mathis Müller hat einen Text verfasst mit dem Titel Ökopreis und der Andreas Bürger hat sich mit der CO2-Bepreisung beschäftigt. Schon während der Juni-Sendung, besonders jedoch auch beim Nachhören der Sendung, stellten wir fest, dass viele Fragen offen geblieben sind, beziehungsweise die Materie doch auch nicht nur für uns oder nein, für meine beiden Gästen als kompetente Fachleute doch sehr komplex ist. Und deshalb haben wir uns entschlossen, auf Fragen und Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern einzugehen, die ich erhalten habe. Das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Mathis, schönen guten Tag. Andreas, euch dir auch. Wunderbar, schön, dass ihr wieder hier seid.
Schön, wieder dabei zu sein. Hallo.
Hallo.
Ja. Für die Juni-Sendung nicht gehört haben, beziehungsweise nicht mehr im Ohr oder im Kopf haben, stellt doch bitte noch mal kurz euer Konzept vor in 2, 3 Sätzen. Andreas, du mit der CO2-Bepreisung.
Also, was wir brauchen, ist ein schnelles, ein einfaches und ein transparentes System. Optimalerweise ist es auch noch gerecht, um sicherzustellen, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als dieser Planet irgendwie ertragen kann. Ich denke, dass sehr viele Instrumente, die man braucht, heute schon zur Verfügung stehen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, die müssen nur konsequenter angewendet werden. Thema Emissionshandel, über Zertifikate. Ich glaube, dass das genau das Richtige ist, um die Probleme auf eine Art und Weise anzugehen, die mit dem Wirtschaftssystem kompatibel ist. Das kann gerecht gestaltet werden und man hat das bisher aber nicht konsequent genug gemacht. Problem ist, dass Zertifikate entweder kostenlos ausgegeben worden sind oder zu viel zu niedrigen Preisen verkauft worden sind und dass es viel zu viele gab. Das heißt, das Ziel muss sein, sicherzustellen, dass am Ende nicht mehr CO2 ausgestoßen wird als möglich. Und das Spezifische an meiner Idee ist, nicht nur konsequenter vorzugehen und mehr Dinge einzubeziehen, als heute einbezogen sind, sondern die Zertifikate ganz anders zu verteilen. Heute werden die Zertifikate vom Staat ausgegeben an Unternehmungen, die sie teilweise geschenkt bekommen haben, teilweise kaufen konnten. Und ich würde die Zertifikate auch vom Staat ausgeben lassen, aber ich würde sie an die Menschen geben. Und ich würde sie kostenlos an die Menschen geben. Und die Menschen werden dann Handelspartner sein. Auf Plattformen können die Menschen ihre Zertifikate in das System einbringen. Und wenn jeder Kopf ein Zertifikat bekommt, dann haben wir auf diesem Weg auch noch eine, wie ich finde, sehr schlaue Umverteilung innerhalb unserer Gesellschaft. Und wir würden gerecht vorgehen können bei der Frage, wie stellen wir sicher, dass es in der Summe weniger CO2 gibt.
Mathis, dein Konzept Ökopreis in 2, 3 Sätzen?
Also wir wollen ja eine Art grüne Ökonomie haben. Die EU nennt das Green New Deal. Also das Ziel ist letztendlich, eine Gesellschaft zu entwickeln, die die Klimaneutralität entwickelt. Und wir brauchen, wie der Andreas zum Beispiel auch jetzt ausgeführt hat, Schlüssel dazu, die das ermöglichen, dass wir das erreichen. Und wir haben beide zwei unterschiedliche Schlüssel. Meiner ist, dass eine These der Ökopreis zum Beispiel festlegt, dass jegliche Handlungen, die man macht, Unternehmungen, Käufe, Pläne, ihre Emissionsrelevanz haben. Spart man sie ein, dann wird weniger Emissionen geschaffen. Ich will mal ein Beispiel machen. Ja. Die Stadt Frankfurt rühmt sich, emissionsarme Gebäude zu bauen. Null-Energie-Gebäude. Wenn ich aber die Effizienz der Nutzung betrachte, wie oft dort ein Tagungsraum genutzt wird, wie oft ein Büro genutzt wird, wie viele Leute da drin arbeiten, ja, dann nützt mir das gar nichts, wenn das außen das Gebäude letztlich schön emissionsarm gebaut ist, wenn es innen eine so schlechte Nutzung hat, ja, dass das Ganze ins Umgekehrte driftet wiederum in ein Emissionsproblem, die Produktion. Und das ist das, was die Ökopreisbetrachtung bringt. Sie nimmt, summiert alles auf, Langzeiteffekte, Nachhaltigkeit, auch das, was ein Individuum hineininterpretieren will, das wird alles mit hineinberechnet. Und nur wenn man ein solches Berechnungsschema hat, ist es meiner Ansicht nach eine wichtige Voraussetzung, dann auch erfolgreich zu werden in der Emissionsreduzierung.
Entschuldigung, ich hatte in der Einleitung erwähnt, dass wir uns auch während der letzten Sendung im Juni schon im Verlauf der Sendung und auch beim Nachhören durch den Eindruck hatten, dass manches etwas schwierig rüberzubringen ist. Andreas, du selber hattest auch den einen oder anderen skeptische Bemerkung. Was ist denn dir aufgefallen im Rückblick zu der letzten Sendung?
Ja, ich habe interessanterweise viele Fragen zur Gerechtigkeit bekommen. Ist denn das, was du da vorschlägst, eigentlich gerecht? Und ich glaube, man könnte viele, viele Sendungen nur mit der Frage füllen, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Aber ich habe natürlich auch das Ansinnen, eine ökologische Wende, und das muss eine drastische ökologische Wende sein, gerecht zu gestalten. Und genau daher rührt meine Idee, anders anzusetzen, durchaus Instrumente zu verwenden, die wir heute schon nutzen, also Kontingente und den Handel mit Zertifikaten, aber eben bei den Menschen zu starten und nicht bei der Industrie zu starten. Heute hat die Industrie die Lobby, und es ist egal, welchen Bereich wir uns anschauen, ob das Verkehr ist, ob das Landwirtschaft ist, ob das industrielle Produktion ist. Und die Menschen werden eigentlich am Ende immer nur als Konsumenten gesehen. Und was ich mir vorstelle, ist, dass die Menschen an ganz anderer Stelle mit einsteigen in das System. Nämlich die sind diejenigen, die die Verschmutzungsrechte halten. Und die sind diejenigen, die in ihrer Summe dafür sorgen, es kann nicht mehr verschmutzt werden, als für den Planeten gerade noch zu ertragen ist. Und wenn aber jeder Mensch das gleiche Recht hat zu verschmutzen, beziehungsweise die gleiche Zahl von Zertifikaten bekommt, dann wird das zu einem Ausgleich führen zwischen den Menschen, und es wird wesentlich gerechter sein als heute. Und das, hoffe ich, werden wir heute auch nochmal zeigen können, weil, wie gesagt, die meisten Fragen, die ich bekommen habe, waren zu genau zu diesem Thema.
Mathis, was ist dir aufgefallen, so, als du die Sendung gehört hast? Was?
Also Andreas' These ist natürlich extrem gerecht, weil es ja jedem die gleiche Verschmutzungsrechte
zugesteht. Nein, ich wollte jetzt mal unabhängig davon, weil das sind Fragen, die ich hier schon von Leuten bekommen habe, die ich eigentlich gern vorlesen möchte und nicht wir denen vorgreifen. Aber du hattest mir zum Beispiel geschrieben, dass wir uns in einer bestimmten politischen Phase sind und so weiter. Ist das das, was du jetzt aus der letzten Sendung mitgenommen hast?
Natürlich sind wir in einer ganz wichtigen politischen Phase, weil wir ja entscheidende Weichenstellungen machen müssen jetzt. Ja, das CO2 ist ja schon in der Atmosphäre, darf nur noch gering steigen. Ja, das ist ja schon 5 vor 12, und es muss unheimlich, wie auch der Andreas schon sagt, tiefgreifende, ganz einschneidende Maßnahmen müssen einfach jetzt kommen. Ja, und das Problem ist, wir dürfen auch keine Fehler machen.
Ja. Ich lese jetzt mal kurz vor, was ich von so allgemeinen Formulierungen von 2-3 Leuten bekommen habe, bevor wir dann so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also der Dieter Murmann schreibt: eine interessante Sendung mit einem interessanten Thema. Der Vorschlag Ökopreis erscheint mir zu kompliziert. Die Zertifikatregelung pro Kopf wurde schon mehrfach diskutiert und erscheint mir vielversprechender und gerechter. Allerdings kann ich mir so etwas nur vorstellen, wenn es nicht nur auf Deutschland, / Europa beschränkt bleibt. Also schöne Utopie. Grundsätzlich ist das Thema CO2 ohnehin zu kurz gesprungen. Eigentlich gehört Rohstoffverbrauch und andere Umweltzerstörung, Biodiversität auch eingepreist. Ein grundsätzliches Problem ist meines Erachtens die ungleiche Verteilung der Vermögen. Es kann nicht sein und wird sicherlich auch von der Mehrheit nicht akzeptiert, dass reiche Menschen nach wie vor mit ihrem privaten Jumbojet fliegen, nur weil sie genügend Geld haben, sich die entsprechenden Zertifikate zu kaufen. Meines Erachtens ist nicht alles über den Preis zu regeln, sondern es gehören Regeln aufgestellt, die die gewünschten Ziele erreichbar machen. Zum Beispiel Gewicht, Größe, PS und so weiter von Autos und so weiter. Die erforderlichen Berechnungen erscheinen mir zu kompliziert und würden, da die Auswirkungen auf den Preis haben, konträre ewige Diskussionen nach sich ziehen. Die Dorothea Korn schreibt, spannend und ein bisschen theoretisch war die Sendung. Ingrid Ahrens schreibt, bin gespannt zu hören, wie es möglich ist, die Gesellschaft für einen Ökopreis, in Klammern CO2-Zertifikat, zu sensibilisieren, wenn die Grünen doch schon durch ihre Ankündigung der 16 Cent Benzinpreiserhöhung in der Wählergunst rapid absinken. Der Dieter Murmann formuliert ganz konkret eine Frage, was genau ist das Ziel, was wollen müssen wir erreichen? Mathis, wolltest du mal anfangen?
Also Ökopreis und kompliziert, das klingt so ein bisschen kompliziert. Letztendlich ist es ja recht einfach, weil es von dem vorhandenen Preis einfach ausgeht und den ökologisch korrigiert. Auch die Nachhaltigkeit mit einrechnet. Die von dem Herrn Murmann da eingeforderte Biodiversität, die dann später zum Beispiel letztendlich erhalten bleiben muss, all das kann man ja mit hineinrechnen. Sogar den subjektiven Anteil, den man hat, weil wenn man irgendeiner Sache besonders große Bedeutung beimischt, dann kann man auch nochmal diesen Preis verändern. Das ist also, insofern denke ich mal, die Kompliziertheit ist gar nicht so. Und was das Berechnen angeht, wenn etwas genau berechnet wird in unserer Gesellschaft, dann ist es der Preis. Da wird ja der Preis, der Euro, der schwankt in der Weltwirtschaft, in dem Handel. Er wird auf jeden Cent berechnet und nachberechnet und so. Also da haben wir schon unheimlich viele Berechnungsmöglichkeiten. Aber der Preis hat halt den Nachteil, dass es nicht ökologisch letztendlich ist. Und nehmen wir mal an, zum Beispiel, es werden die Zertifikate verteilt. Ja, für was muss ich denn ein Zertifikat hingeben? Also wenn ich mit dem Flugzeug fliege, ja, wie viele Zertifikate muss ich dafür hinlegen oder so, oder muss ich dann erlangen? Allein das ist eine ähnlich immense Berechnung, ungerecht, irgendwo dann wieder doch gerecht, ja, viel komplizierter, als ich zum Beispiel, wenn ich dann vom Preis schon ausgehe, ja, wo sehr viele Sachen schon drin sind.
Mal das jetzt nochmal kurz, das war jetzt das Allgemeine, nochmal die Frage, was genau ist das Ziel und was soll erreicht werden mit deinem Ökopreis? Andreas, du darfst gleich auf den Mathis reagieren. Und
es soll ein Schlüssel geboten werden, mit dem man letztendlich die Emissionsziele erlangt.
Okay,
und es soll eben nicht die Verlogenheit, dass man zum Beispiel, wenn man Bio jetzt plötzlich kein Fleisch mehr isst, ja, dass man dann schon nicht emissionsrelevant mehr ist oder so. Oder wenn ich mir die Flugscham ergreife, ja, aber extrem viel trotzdem mit dem Bundesbahn fahre, ja, die ja unheimlich Kosten hat, was Brücken braucht und Maintenance braucht, ja. Dass ich mich dann absetze von anderen, ja, da macht der Ökopreis Schluss damit. Ja. Er bringt einfach eine Methode, wie man das berechnet. Ja. Und wenn ich zum Beispiel effektiv arbeite, produktiv bin, ja, dann ist das auch ein ökologischer Fortschritt, der damit möglich ist, weil es wiederum Leute freisetzt, die das teure Emissionsumwandeln letztendlich mit den neuen Energien dann herstellen können. Und so ist meiner Ansicht nach der Ökopreis eine ganz runde Sache, das darzustellen. Also ein toller Schlüssel, um das eines Tages hinzukriegen, dass wir emissionsarmer und ökologischer die Ökonomie machen können.
Andreas, mit
also ich bist du dran. Stimme mit dem Mathis überein. Oberstes Ziel muss es sein, den CO2-Ausstoß, und ich würde mich jetzt mal an diesem einen Kriterium festhalten, den CO2-Ausstoß so nachhaltig und drastisch und schnell zu senken, dass das für die Erde erträglich ist. Ich will mal bei dem Bild des brennenden Hauses bleiben. Wenn das Haus brennt, dann fahre ich da auch nicht hin und überlege erstmal, wer die schönsten Uniformen hat oder ob das moralisch gerechtfertigt ist, dass die Leute anfangen zu löschen, die als erstes da waren, weil vielleicht ein anderer weiter weg wohnt. Ich überlege mir auch nicht, ob das Löschwasser möglicherweise die Gräben rundum oder das Gras beschädigt. Diese ganzen Überlegungen stelle ich nicht an, sondern ich bin fokussiert darauf, dieses Problem zu lösen. Und genauso würde ich hier auch vorgehen. Ich würde versuchen, Moral im Sinne von, ich weiß es aber besser als der andere und ich weiß für die anderen Bescheid, würde ich versuchen wegzulassen und ich würde bei dem Hauptproblem ansetzen. Und da unterscheiden wir uns. Ich würde nicht mit dem Preis anfangen, weil der Preis kommt am Markt zustande und der Preis, so wie er heute ist, sagt nur bedingt etwas darüber aus, was da dahinter steht. Das heißt, den Preis als Grundlage für die Entwicklung eines anderen Preises zu nehmen, dauert nicht nur unglaublich lang und wird zu endlosen Diskussionen führen, ob das richtig oder falsch ist. Ich würde einfacher vorgehen. Ich würde insbesondere fossile Brennstoffe, die zu ganz erheblichem CO2-Ausstoß führen, die würde, also zum Beispiel Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, die würde ich mit der Notwendigkeit, CO2-Zertifikate dafür zu haben, belegen. Die werden dadurch erheblich teurer. Und diese Grundstoffe sind aber in der Chemie, in allen möglichen Bereichen immer die Grundlage für alles. Und wenn ich also jetzt zum Fliegen komme, okay, es existieren schon Flugzeuge, da ist das nicht angewandt worden. Aber wenn ich für alles, was CO2 verursacht in der Produktion, von vornherein Zertifikate haben muss, dann wird schon der Bau des Flugzeuges viel, viel teurer. Und dann wird der Betrieb des Flugzeuges viel, viel teurer. Und das Gleiche wird für ganz viele andere Dinge gehen, wo halt CO2 bei freigesetzt wird. Und ich würde nicht sagen wollen, der Staat definiert, es muss so gehen oder es muss so gehen, obwohl ich natürlich persönlich unendlich viele Ideen habe, sondern ich würde dann die Menschen entscheiden lassen, mit der Gesamtheit von reduziertem CO2, was sie als Deutschland oder Europa oder Welt ausstoßen können, was sie damit am liebsten machen wollen. Und es wird eine größere Vielfalt an Konzepten, an Lebenskonzepten und an Aktivitäten geben. Der eine wird vielleicht weiter mit einem dicken Auto durch die Gegend fahren wollen und der andere will vielleicht eher fliegen. Und der dritte ist so reich, dass er sich das eben weiter leisten kann, mit einem Jumbojet alleine durch die Gegend zu fliegen. Dafür müsste er dann viel, viel, viel mehr Geld auf die Theke legen als früher. Und das Geld fließt an Menschen, die Zertifikate dafür zur Verfügung stellen. Aber in der Summe ist auf jeden Fall sichergestellt, es wird nicht mehr CO2 ausgestoßen, als irgendwie für die Erde erträglich ist.
Der Dieter Murmann hat noch die Anmerkung gemacht. Wir hatten in der letzten Sendung über das Beispiel von der Greta Thunberg geredet, die da mit dem Segeljacht oder Segelschiff, ich weiß nicht genau, welche Größe es war, nach Amerika geschippert ist. Er meinte, dass dieses Beispiel nicht zielführend ist, da ich mir über bestehende Infrastruktur zunächst keine Gedanken machen muss. Das CO2 und der Rohstoff ist schon verbraucht. Es ging eben darum, um die Herstellung von dem Boot, von dem Schiff, die Leute, die da dann im Schiff hierüber und dann zurückfliegen und. War das ein gelungenes Beispiel, Mannes?
Ich finde
also schon, jetzt mit der bestehenden Infrastruktur, das ist ja in dem Fall ein bisschen diffiziler mit dem Schiff, oder?
Nein, wenn wir dann beurteilen, man kann natürlich sagen, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre der Preis sowieso ausgegeben worden, das Schiff ist gebaut worden und die Segel und die Mannschaft sind hin und her geflogen teilweise und nicht mit dem Boot gefahren. Ja. Das stimmt das natürlich. Aber ich muss natürlich, wenn ich eine Bilanz ziehe und dann die in die Zukunft anwenden will, muss ich ja natürlich wissen, wie viel Rohmaterial, wie viel Kohlenstoff, wie viel fossile Energie da hineingegangen sind. Ja? Und in eine solche Rennjacht sind extrem viele fossile Energien hineingeflossen. Deswegen sind die Sachen auch so teuer. Und deswegen ist das schon ein gutes Beispiel.
Entschuldigung, ich glaube, man muss eben nicht wissen, was da reingeflossen ist. Das kann man gar nicht wissen und man wird mit jeder neuen Rechnung zu neuen Ergebnissen kommen. In dem Moment, wo man ganz am Anfang den Konsum von fossilen Rohstoffen, ich sage jetzt mal platt, besteuert, ist es egal, wie viel da reinfließt. Derjenige, der den Rohstoff verbraucht, der muss dafür die Zertifikate haben, der muss sie bezahlen. Und wenn der am Ende meint, ein sehr, sehr rohstoffverschwendendes Segel für ein Segelboot herstellen zu müssen, dann soll er das tun. In der Summe kann es nicht schiefgehen, weil das über die Zertifikate gedeckelt ist. Und wenn sich genügend Leute finden, die an diesem Segel Interesse haben, dann ist das vielleicht ein guter Einsatz von Ressourcen. Und das Bild, was die Greta Thunberg da geschaffen hat, ist, glaube ich, schon ein gelungenes. Es ist eigentlich etwas sehr, sehr Besonderes, den Atlantik zu überqueren. Und das ist einfach, egal wie man es macht, immer mit hohem Ressourceneinsatz verbunden. Und wenn jemand nur zum Shoppen nach New York fliegt, dann ist das bestimmt ein tolles Erlebnis, ist aber sicherlich etwas, was auf absehbare Zeit klimaneutral nicht abbildbar ist. Und genauso ist das mit der Segelschifffahrt. Und die hat halt gezeigt, dass es auch andere Wege gibt, aber auch, dass die problembehaftet sind. Die wird nicht losgesegelt sein und gedacht haben, das ist das Umweltfreundlichste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich glaube, so blauäugig ist die nicht und ihr Team auch nicht. Da steht ja nun auch ein Team dahinter, die sich das alles überlegen. Aber als Ansatzpunkt für eine Überlegung fand ich das durchaus gelungen.
Da mit dieser, was du jetzt gerade sagtest, Andreas, mit dem CO2-Zertifikat für den Schiffbau, Bootsbau, schließt einmal die Frage von der Dorothea Korn an. Ich würde gerne von beiden Gästen wissen, wie das CO2-Restbudget gewahrt wird.
Andreas, ich weiß gar nicht, was sie da mit meint. Was heißt das CO2-Restbudget?
Ja, also ich meine, also
was wir noch ausgeben dürfen, genau, wenn wir schon fast die ganze Atmosphäre voll CO2 gestopft haben.
Also der
haben.
Punkt ist der, das war aber jetzt ganz kurz von mir einmal so ein Einwurf. Bei der letzten Sendung hatte der Andreas gesagt, die wenn ich das noch richtig wortwörtlich in Erinnerung habe, so in die Richtung, die CO2-Zertifikate, das ist eine Frage, das auszuverhandeln. Und das ist ja falsch, entschuldige Andreas, wenn ich so sage. Weil laut dem Paris-Abkommen, wenn man diese 2 Grad oder 1,5 Grad maximaler Erwärmung einhalten will, dürfen wir bis da und dahin nur so und so die und die Menge an CO2 ausstoßen. Und in die Richtung geht wohl auch die Frage von der Dorothea. Das reduziert sich ja dann im Laufe der Zeit die CO2-Menge, die wir nur noch oder an Zertifikaten oder an Menge ausstoßen dürfen.
Also die Annahme ist ja, wir wollen gemeinsam so schnell wie möglich CO2-neutral auf der Erde leben. Und bis dahin braucht es etwas, was der Brite wahrscheinlich einen Glidepath nennen würde, also einen Weg dorthin. Und wenn die Frage lautet, das uns noch zur Verfügung stehende CO2-Budget, wie teile ich das auf, dann würde ich das nicht über die nächsten 10 Jahre gleichmäßig aufteilen, sondern ich würde sagen, ich habe am Anfang ein bisschen mehr und habe dann weniger. Und so macht man das heute auch schon, aber eben auf eine Art und Weise ungerechtfertigt und ungerecht, dass sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir tun das auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Aber was schon sinnvoll ist, ist zu sagen, wir werden nicht von 0 auf 100 die CO2-Neutralität erreichen. Deshalb müssen wir jetzt sofort drastisch reduzieren. Aber wir werden im Jahr 2023 wahrscheinlich immer noch deutlich mehr CO2 ausstoßen als im Jahr 2029.
Mathe, solltest du da auch noch was sagen? Weil sonst okay, dann machen wir jetzt hier an der Stelle mal kurz eine Pause. Ich spiele etwas Musik ein und dann geht's weiter im Text. Gut, also weiter beim Thema Ökologie, Ökonomie, und es geht darum, dass wir die Fragen zu unserer Sendung vom 25. Juni bekommen haben, über die wir jetzt heute sprechen. Ein paar Sachen haben wir schon abgearbeitet. Mathis, an dich die Frage, der Dieter Murmann fragt, CO2, du hast es ein Stück weit schon angedeutet, aber vielleicht nochmal, um es ganz deutlich zu machen, CO2 ist nur ein Kriterium. Biodiversität und Rohstoffverbrauch muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Ja, Stichwort, wir haben die Natur nur einmal. Ja, wir haben die von den Kindern geerbt. Ja, und wir müssen natürlich nicht nur das CO2 letztendlich in den Griff kriegen, die Emissionen, sondern wir müssen die anderen Naturanteile auch erhalten. Ja, und da ist natürlich die Biodiversität ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist ja etwas, was jetzt die letzten Wochen wieder verstärkt in den Vordergrund kam. Ja. Artenvielfalt, Schwund, die Biodiversität. Ich meine, mir fällt da immer das Beispiel ein, ich finde es so absurd, Bienen, Bestäubung von Obstbäumen etc. In China wird es schon, machen die Menschen das von Hand. Also man muss sich das mal vorstellen, die laufen da einen Baum entlang, klettern hoch und streichen an jeder Blüte den Nektar oder was das ist obendrauf. Kann man sich das wirklich vorstellen? Aber gut.
Also ich kann mir das schon vorstellen, ja. Also okay. Es ist ja so, dass die konservativen Regierungsprogramme ja so aussehen, dass möglichst viel jetzt in die Wirtschaft hinein investiert wird, dass möglichst das Bruttoinlandsprodukt wieder hochgeht, ja. Und gerade in China zum Beispiel werden die dicksten Autos verkauft, ja. Die Chinesen haben da ein großes Problem damit. Die kennen keine Kleinwagen, keine sparsamen Autos und die Deutschen befüttern das, ja. Die haben da ein Problem damit, dass sie sich nicht vollwertig fühlen, die meisten Chinesen, wenn sie nicht ein dickes Auto haben. Und das soll jetzt...
Ja, aber ist ja bei uns auch nicht anders.
Na gut.
Also man muss
ja,
da nicht immer...
Ja, ich will es auch gar nicht sagen. Okay, aber okay. Das System... Und was die konservativen Regierungen von FDP und CDU auch haben wollen, die will das fokussieren. Ja? Die will, dass das gemacht wird, dass diese Riesenschiffe weitergebaut werden. Ja? Und es ist natürlich so, da müssen meiner Ansicht nach ganz andere Zielsetzungen, ganz andere Anreize kommen. Ja? Die werden ja subventioniert, diese Sachen. Also über die Abschreibungsmöglichkeiten in den Betrieben. Ich glaube, 60% aller Neuwagen kommen über
also
die Betriebe
bei uns, als uns rein. Dienstwagenprivileg.
Ja, als Dienstwagen, ja. Das darf natürlich nicht sein, dass die dicken Sachen abgeschrieben werden können und dann privat genutzt werden können und so. Da müssen die Kosten ganz relevant sein. Und das ist Aufgabe einer neuen Bundesregierung. Und das hat die alte nicht geschafft und die neue, so wie sie sich aufstellt, wird das auch wieder nicht, zumindest wenn sie konservativ ist, nicht schaffen. Das ist ganz klar.
Andreas, an dich die von der Dorothea Korn noch mal eine Frage. In diesem Zusammenhang wollte sie von dir wissen, ob und wie viel künftige Generationen Zertifikate kriegen und anschließend auch gleich die Lenkungswirkung ist mir bei Andreas auch nicht klar. Also so ähnlich ging mir es letztendlich auch. Wie registrieren, wie nehmen die Kunden, Verbraucher, Konsumentinnen, wie auch immer die betiteln mag, das eigentlich dann wahr? Also zuerst mal die Frage, wie viele Generationen?
Basierend auf dem, was man im Kyoto-Protokoll, was man mit dem Pariser Klimaabkommen festgelegt hat, müsste es eine Einigkeit geben, so viel CO2 ist gerade eben noch zu ertragen. So, damit hätte man die Gesamtmenge an CO2, die über Zertifikate vergeben werden darf. Das wird geteilt durch die Zahl der Köpfe. Machen wir es mal mit Deutschland, mit rund 80 Millionen Köpfen. Und dann bekäme jeder Zertifikat wert 81 Millionenstel von der Gesamtmenge CO2, was ausgestoßen werden darf. Generationenübergreifend jeder, der lebt. Vom Neugeborenen bis zum Greis oder zur Greisin bekämen das Gleiche. So, damit ist sichergestellt, wenn diese Zertifikate alle gespielt werden, kann nicht mehr CO2 ausgestoßen werden, als nachhaltig ist. Damit ist das erste große Problem gelöst. Und jetzt ist die Frage, was sind denn die konkreten Auswirkungen? Also diese Zertifikate wären handelbar, das wäre die Idee. Und ich als Andreas kann also damit zu wahrscheinlich einer Bank gehen und sagen, ich möchte mein Zertifikat verkaufen. Und dann gibt es wie heute für eine Aktie oder für Gold oder für viele andere Dinge, gibt es einen Marktpreis. Und der Marktpreis für dieses Zertifikat ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Weil die Dinger sehr knapp wären, das ergibt sich daraus, dass man eben lange nicht mehr so viel CO2 ausstoßen kann, wie man heute tut, wären die teuer. Das heißt, diese Zertifikate, die vom Baby bis zum sehr alten Menschen, jeder, der lebt, bekommt, wären extrem wertvoll. Und viele Menschen, die heute ganz wenig CO2 verursachen, weil sie auf eine bescheidene Art und Weise leben, weil sie vielleicht sowieso wenig Geld haben und sich gar nicht leisten können, mit einem dicken Auto, mit einem Flugzeug durch die Gegend zu fliegen, ein großes eigenes Haus zu haben und Sportarten zu betreiben, die sehr materialintensiv sind. Diese Menschen würden extrem profitieren. Und andere Menschen würden auf einmal für das, was sie heute tun, einen ganz anderen Preis bezahlen müssen. Und die würden sich möglicherweise vieles von dem, was sie heute tun, nicht mehr erlauben können. Aber weil ich nicht sage, große Autos werden verboten und man darf nicht mehr fliegen, wäre sichergestellt, dass nach wie vor die Menschen das tun können, was ihnen am wichtigsten ist. Aber eben nicht mehr alles gleichzeitig.
Wie würde das denn dann, jetzt muss ich da auch nochmals von mir aus nachfragen, wie würde das dann funktionieren? Also deine große Leitlinie ist die Menge an CO2-Zertifikaten, sprich Tonnen CO2 erlaubt auszustoßen. Wenn es darüber hinausgeht, ist Ende der Fahnenstange, das wird es nicht geben, weil die Zertifikate aufgebraucht sind. Die, die jetzt zum Beispiel dieses Zertifikat kaufen, um irgendwas anbieten zu können, müssten die dieses Zertifikat dann, wenn sie das Produkt erstellt haben, weggeben, zurückgeben. Die können, wenn sie es ja behalten, können sie ja so weitermachen, wie es ihnen beliebt.
Das wäre so, wie es heute auch ist. Ein Stahlproduzent muss heute nachweisen, dass er für fossile Energieträger, die er da eingesetzt hat, dass er dafür Zertifikate hatte. Das heißt, er kann den Stahl gar nicht produzieren, wenn er nicht die Zertifikate hat für das Gas, für die Elektrizität und so weiter, was er da einsetzt. Und genauso wäre das bei meiner Idee auch. Jeder, der etwas produziert und dafür Rohstoffe einsetzt, die viel CO2 freisetzen, der muss schon für die Produktion das Zertifikat halten, sonst kann er die Sachen nicht produzieren. Nehmen wir wieder den Flug als Beispiel. Die Airline, die den Flug anbietet, muss, um das Flugzeug starten zu lassen, das ja betanken. Und der Sprit, der geht nur mit Zertifikaten. Das heißt, der Sprit wird wesentlich teurer sein als heute. Das Flugzeug in seiner Produktion wird deutlich teurer sein, weil da sehr viel Aluminium drin ist, was extrem energieintensiv ist. Und am Ende wird die Fluggesellschaft diesen Flug nur dann anbieten, wenn es für diese Leistung auch bei einem deutlich höheren Preis Nachfrage gibt.
Ja schon, aber was ist dann mit dem Zertifikat? Entschuldige mal, dass du darfst vielleicht, wenn du magst, auch gern was dazu sagen. Was passiert dann mit dem Zertifikat, dieses eine Zertifikat? Wenn die das jetzt sich entschließen, das zu machen, müssen die das weggeben dann? Weil
das Zertifikat ist dann verbraucht.
Ja,
das und es gibt jedes Jahr werden. Oder jeden Monat gibt es okay. neue Zertifikate. Okay. In der Summe muss halt sichergestellt werden, es dürfen nicht mehr Zertifikate entwertet werden, als okay. nachhaltig sind.
Okay. Mathis, jetzt habe ich an dich eine Frage, die Dorothea schreibt noch. Beide Theorien scheinen mir ja nicht mit dem gegenwärtigen Modell übereinzustimmen. Was unterscheidet sich? Jetzt weiß ich nicht genau, ob sie nach dem, was jetzt gerade Status quo ist oder eure beiden, aber vielleicht kann man mal das auf eure beiden Konzepte, da gibt es ja schon Unterschiede.
Also vom Ökopreis kann ich das ganz genau sagen. Ja? Okay. Der Ökopreis sagt halt, dass nicht nur, wenn ich ein Auto betanke, da Emissionen irgendwie anfällig sind oder ein Zertifikat dafür letztendlich gebraucht wird. Es ist ja auch ein Fahrlehrer da, es sind Dienstleistungen da, es ist eine Weiterbildung da, es sind Schulen da, die das ermöglichen, es ist Straßenbau da. Dafür, und das sind ein Großteil der Emissionen, wenn ich einen Kilometer Auto fahre, die indirekt irgendwo ganz anders herkommen. Und die müssen ja natürlich auch mit einberechnet werden, sonst habe ich ja nur diese Schmalspurrechnung mit dem Sprit, was ich da hineingebe. Ja? Und wenn ich zum Beispiel jetzt den Überbau nehme, ja, an Erziehung, an wissenschaftlicher Ausbau, wie tue ich das zertifizieren oder CO2-mäßig letztendlich dann machen? Also der Ökopreis ist da was ganz anderes. Er tut das alles mit hineinberechnen, hat überhaupt keine Probleme damit, ja, und korrigiert es eben auf die ökologischen Folgen letztendlich, ja. Und da habe ich das alles mit drin und das unterscheidet das natürlich gehörig von den gängigen Systemen. Also die EU will jetzt zum Beispiel Hybridautos, meint sie, in die Rechnungen mit einzubringen, um Emissionen zu sparen. Hybridautos sind 2 Tonnen schwer. Ja? Allein wenn ich sage, ein Käfer hatte 0,7 Tonnen mal früher, wenn ich mit 2 Tonnen mich bewege, das ist natürlich eine unheimliche emissionsfördernde Angelegenheit. Und das ist etwas, was die jetzigen Systeme nicht berechnen. Ja? Dass man mit Einsparungen, mit Leichtigkeit eines Gefährts auch einsparen kann. Mit Rationalität, mit nicht faul in der Ecke liegen, ja? Sondern eine gute Leistung bringen, ist auch ein ökologischer Vorgang. Ja, derjenige, der nur ein Obdachlose, der nur sitzt und um die Ecke mal irgendwas macht, ja, der ist nicht nur derjenige, der in unserem System als ideal betrachtet wird, ja, sondern auch die gewissenhaft und gute Arbeit abliefern und effizient sind. Auch die sind ökologisch tätig und das bringt der Ökopreis und deswegen ist er gesellschaftlich sehr gut anwendbar, denn das brauchen wir.
Siehst du, Andreas, jetzt an euch beide noch mal kurz die Frage, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Der Dieter Mohrmann weist darauf hin, auf die ungleiche Vermögensverteilung, dass eben Leute, die wenig Geld haben, ihre Zertifikate dann SUV-Fahrer verkaufen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Das wird eigentlich zu entsprechenden Diskussionen und auch vielleicht Unruhen führen. Mathis, nochmal, Ökopreis, siehst du den als gerecht, Klammer auf, ER, also sprich gerecht, gerechter, wie das CO2-Zertifikat an, oder würdest du da jetzt das nicht werden wollen?
Also ich sehe da große Ähnlichkeiten. Der Ökopreis hat ja auch eine Art Kontingente. Ja, nehmen wir an zum Beispiel, das ist ja auch, man kann den Ökopreis ja auch über Steuerveränderungen letztendlich hineinbringen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel wir unter Covid 16% weniger Emissionen hatten, wie an sich vor Covid berechnet wurden. Allein, weil das Bruttoinlandsprodukt entsprechend ähnlich runtergegangen ist, weil wir weniger Dienstleistungen gemacht haben und auch weniger produziert haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich mache eine Steuerinitiative, ich nehme aus dem Produktionsprozess 2% heraus.
Also Steuer meinst du jetzt nicht monetär, sondern als Steuerinstrument?
Steuer. Ich erhöhe die Mehrwertsteuer, Sache letztendlich hinzukriegen. Okay. Dann mache ich eine 2-Jahres-Aktion, erhöhe die Mehrwertsteuer um 1 oder 2%. Und dieses, was ich aus dem Bruttoinlandsprodukt, was sich ja reduziert, nehme ich ja nur Steuer raus. Es wird dann nicht mehr so viel Geld zur Verfügung stehen. Ja, setze ich zum Beispiel dann um in die Energie, in die neue Energiewelt, die wir brauchen letztendlich. Ja, dann kann ich genau, das ist auch eine Art von Steuerung, ja, von einem Pflichtzertifikate, die dann hier hineinkommen. Ja, und es ist ja die Frage, wer muss das dann löhnen und so weiter. Es muss ja auch dann gerecht sein und so weiter. Ja, Mehrwertsteuer müssen dann alle tragen. Was machen die Reichen und so? Ja, das ist natürlich sofort die Antwort. Und das ist ja das, was der Staat dann machen muss. Er muss dann auch letztendlich sagen, ja, dass die viel CO2 verbrauchen, eben besonders viel letztendlich davon kriegen. Und die anderen kriegen vielleicht was von der Mehrwertsteuererhöhung sogar zurück, weil sie ökologisch aufgestellt sind und wenig verbrauchen. Also für die ist es dann ein Nullsummenspiel oder vielleicht sogar ein Gewinn. Ein Gewinn, ähnlich wie es bei dem Zertifikathandel ist. Die kriegen dann sogar noch was, ja, weil sie wenig verbrauchen.
Andreas, jetzt auch an dich die Frage. Siehst du jetzt das Thema Gerechtigkeit? Du hast es ja vorher schon selber gesagt, dass an dich viele Fragen in die Richtung kamen. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Modellen?
Ja, ich sehe einen erheblichen Unterschied und ich glaube, Gerechtigkeit ist zentral. Was ich für einen Irrglauben halte, ist, dass der Staat in dem Detail regeln kann, was gerecht oder was ungerecht ist, und dass der Staat wird definieren können, welcher der richtige Preis ist. Ich denke, das kann auf keinen Fall funktionieren. Überall da, wo wir heute staatliche Incentivierung haben, nennen wir sie mal Subventionen, nicht überall, aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, das läuft in die falsche Richtung und das führt genau nicht zu dem, was man anstrebt. Und deshalb würde ich genau diese Sachen abbauen. Und es ist nicht das Ziel des Staates, zusätzlich Geld einzunehmen, um das dann da wieder auszugeben. Das sehe ich überhaupt nicht in meinem Modell, sondern ich sehe, dass es eine Lenkungswirkung gibt, ganz streng darüber, wo CO2 verursacht wird. Und ja, ich würde mich beschränken auf diese eine Dimension CO2, um irgendwo anzufangen. Und mit meiner Annahme, dass die CO2-Zertifikate eben nicht ausgegeben werden an die produzierende Industrie, wie in der Vergangenheit, wo das Aluminiumwerk, was besonders viel Strom verbraucht hat, Zertifikate geschenkt bekommen hat, damit es international weiter wettbewerbsfähig ist. Kompletter Fehlanreiz. Sondern indem die Zertifikate an die Menschen vergeben werden und die Menschen ihre Zertifikate in das System einbringen können. Die Menschen machen das zu Geld und die Menschen entscheiden am Ende wieder, welche Waren und Dienstleistungen sind uns am wichtigsten. Wo wollen wir, das ist am Ende die Konsequenz, wo wollen wir CO2-Ausstoß haben und wo wollen wir keinen haben. Und dahinter wird es ganz erhebliche Anreize an Industrie geben, umweltgerechtere Verfahren zu entwickeln. Das ist ja einer der Irrglauben, denen die FDP zum Beispiel aufsitzt, dass sich das alles schon irgendwie ergeben wird, weil man was Neues erfindet und das Flugzeug plötzlich klimagerecht fliegt. Die Anreize sind kaum da. Man versucht das heute über Subventionen. Und ich bin der festen Überzeugung, in dem Moment, wo tatsächlich CO2-Ausstoß richtig teuer wird, wird man relativ schnell Dinge finden, um das Überleben der eigenen Unternehmung zu sichern und um Menschen neue Wege zu zeigen und zu ermöglichen, Dinge zu tun. Und heute tut man so, als wäre es der Weisheit letzter Schluss, alles auf Elektro umzustellen. Schön wäre,
du meinst jetzt im Verkehr,
im Verkehr auch in anderen Bereichen. Ja, okay. Schön wäre es, wenn man den ganzen grünen Strom hätte, den man braucht, um das umweltfreundlich zu tun. Solange ich nur auf Elektro umstelle und dann den Strom wieder aus fossilen Energien oder aus Kernenergie erzeugen muss, ist ja wenig gewonnen. Also es ist nicht ganz so einfach, und genau deshalb würde ich versuchen, die Komplexität dramatisch zu reduzieren, mir einige wenige Kerngrößen zu nehmen und die möglichst früh anzusetzen, in dem Fall über Zertifikate für CO2-Freisetzung.
Nur ganz kurz, bevor wir zur Schlussrunde kommen, Regeln müsste es ja aber auch geben. Oder würdest du das wirklich so jetzt nach meinem Verständnis dem freien Spiel der Kräfte überlassen?
Also die Regel wäre für mich, und die darf nicht gebrochen werden, es gibt nur so viel CO2-Zertifikate, dass das noch nachhaltig ist. Und jeder, der produziert mit CO2-Ausstoß, muss für die Produktion diese CO2-Zertifikate nachweisen können. Und danach würde ich das aber dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Und da müsste man jetzt Leute, ich bin kein Experte für den Handel von Zertifikaten, da müsste man mit solchen Leuten besprechen, was passiert denn zum Beispiel, wenn die Menschen, die Zertifikate bekommen, darauf setzen, dass der Preis immer weiter steigt und sie ihre Zertifikate nicht verkaufen. Dann könnte keiner mehr produzieren. Also das sind natürlich schon Dinge in der Exekution, die man sich überlegen muss. Aber das spricht überhaupt nicht dagegen, das so zu tun. Das spricht eher dafür. Und man hätte ein letztlich ganz einfaches Modell, was sich selber reguliert und was vor allen Dingen nach wie vor jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, auf das Pferd zu setzen, was ihm am wichtigsten ist, sein eigenes Hobby weiter zu betreiben. Es geht eben nicht mehr alles gleichzeitig. Aber es gehen immer noch viele Dinge, die ich persönlich verbieten würde, weil ich sie für unsinnig halte. Zum Beispiel Autorennen, wo ich sage, das ist ein absoluter Wahnsinn.
Ich wollte gerade sagen, Pferde setzen, Pferderennen wären noch erlaubt. Aber Andreas, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, weil sonst läuft uns wirklich wieder die Zeit davon, wie immer. Schade, ich bin noch nicht zu meinem Lieblingsthema gekommen, aber können wir vielleicht mal irgendwann mal besprechen. Das ist das Stichwort Landwirtschaft, Lebensmittel. Ja, hier jetzt nochmal ein paar Takte. J.J. Cale, Motormouth. Jetzt geht's weiter mit der Schlussrunde. Das ist jetzt noch eine, ja, so eine Systemfrage. Ich weiß nicht, ob man das mit Philosophie überschreiben kann oder ob das zu hoch gegriffen ist. Ich hatte da von den Leuten, die dir mal geschrieben haben, auch drei Anmerkungen, die ich euch mal jetzt kurz beantworten lassen will. Wir haben noch etwa 5-6 Minuten Zeit. Der Dieter Mohrmann schreibt, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es im bestehenden Wirtschaftssystem wirklich gelingt, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Ingrid Ahrens schreibt, ich präferiere ja die Gemeinwohlökonomie, also da wird an anderen Maßstäben sich orientiert, Menschenrechte, Umweltverträglichkeit und so weiter. Das präferiert sie, weil das Punktesystem automatisch die Unternehmen besser stellt, die rücksichtsvoll agieren. Und die Dorothea Korn, das fand ich dann ganz, ja, Ich mag ehrlich gesagt vielleicht auch ein bisschen Ökodiktatur. Jeder darf bei mir nur so weit, was er will, wie es nicht der Erde schadet. Ich bin ja der Meinung, wir laufen auf sowas zu, aber nicht aus politischer Sicht, sondern die Umwelt, die Ökologie diktiert uns in Zukunft unsere Lebensweise. Mattes.
Das sind viele Fragen und sind natürlich auch viele verschiedene Antworten. Aber ich will natürlich grundsätzlich sagen, das ist klar, die Staatsregulation, das soll man vermeiden. Das kann die auch gar nicht und wird sie auch gar nicht. Ja? Oder dass man die Freiheiten beschneidet, das finde ich ja völligen Blödsinn. Oder eine Ökodiktatur, ja, die ist für mich immer ganz, ganz schwierig, weil sie von sich aus ungerecht ist.
Aber die Ökologie gibt es uns ja jetzt vor. Wir sehen ja jetzt gerade heute dieser Tage mit den Unwettern. Ich meine, das zwingt uns doch zu gewisser Weise Verhaltensweisen auf, oder sei das falsch?
Otto,
also es wäre erforderlich, sagen wir mal so.
Zwei Jahre war es sehr trocken. Ja, jetzt wissen wir, dass die Luft mehr feucht ist, ja, und jetzt wieder etwas zu viel regnet. Ja. Jeder konnte sich ausrechnen, dass durch die Erwärmung auch mehr Verdunstung kommt und dass das vielleicht alles gar nicht so schlimm ist und eine Ökodiktatur oder ein so wahnsinniges Eingreifen dann nicht notwendig ist. Aber ich möchte mal sagen, wir sind doch keine Produktionsgesellschaft mehr. Das war vor 50 Jahren, vor 250 Jahren, seit der Industrialisierung, unsere moderne Gesellschaft, ja, die hat produziert. Wir sind doch eine Dienstleistungsgesellschaft geworden. Die meisten Leute, die aktiv sind, führen Dienstleistungen aus. Und jede Theorie, die CO2 einsparen will, die das nur bei der Produktion oder bei dem direkten Verbrauch macht, ja, der läuft an der gesellschaftlichen Realität vorbei. Und das muss mit eingeplant werden. Ja.
Aber
und
das
muss
bezieht sich doch nur auf unsere Geografie.
Das muss in die Emissionsreduzierung hinein. Ja. Wir haben 10-mal so viel CO2, die wir verbrauchen, ja, und produzieren ganz wenig. Ja. Wir haben viel, viel mehr Dienstleistungen. Und deswegen müssen die Dienstleistungen genauso in diesen Emissionshandel mit rein. Ja. Und das ist eben, was der Ökopreis einfach mit hinein gibt. Ja. Was gerade diese Sachen, diese Kosten, die Zweitkosten, tertiäre Kosten, Auswirkungen auf Gesundheit auch mit hineinrechnet.
Andreas, jetzt du noch zum Ende hin und wenn es geht, noch ein, zwei Sätze im Hinblick auf die Gemeinwohlökonomie.
Also jeder von uns hat eine Menge persönliche Präferenzen und ich denke, ich wäre ein großartiger Ökodiktator. Das werden die meisten von sich denken und das ist natürlich ein fehlgeleiteter Weg, weil das nicht konsensfähig ist. Ich glaube, wir haben das Gesellschaftssystem, was wir haben. Eine Marktwirtschaft hat sich weltweit eigentlich durchgesetzt. Da, wo man vorgibt, Sozialismus zu haben, hat man die härtesten Marktwirtschaften. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Ding marktwirtschaftlich anpacken müssen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Chancen. Das, was ich skizziert habe, funktioniert marktwirtschaftlich und es führt trotzdem zu dem ökologischen Ergebnis, was wir benötigen. Das sind zwei unterschiedliche Dimensionen, Ökonomie und Ökologie, die stehen nicht gegeneinander. Und ich glaube, der einzige Weg, der uns zu ökologisch sinnvollen Ergebnissen bringen wird, ist ein ökonomisch fundierter, einer, der innerhalb der Marktwirtschaft funktioniert. Und persönliche Freiheiten werden massiv beschnitten werden. Brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Wir können nicht in der Gesellschaft in der Summe so weiterleben, wie wir das heute tun. Aber jeder wird weiter Dinge tun können, die ihm selbst besonders wichtig sind und dafür vielleicht andere nicht.
Ja, wird ja auch wichtig sein für den sozialen Frieden in der Gesellschaft. Vielen Dank euch beide, Andreas Burger und der Mathis Müller, dass ihr hier im Studio wart, aber ich hoffe, viele Fragen von den Leuten am Radio sind beantwortet worden und ich bin mir todsicher, dass es auch welche gibt, die wieder neu aufgeworfen waren. Ja, ihr seid jetzt noch mal kurz live zur Sendung Ökologie, Ökonomie, Fragen, Antworten, Anmerkungen. Ich habe noch 2, 3 Termine, ganz auf die Flotte wieder mal, die Zeit läuft. Unser nächster Schnupperabend ist am 2.8. online, aller Voraussicht nach. Schaut nach auf der Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Dort findet ihr auch den Hinweis zu einer Ausstellung, die vom 30.7. bis zum 1.8. unten am Nizza, es ist zwischen der Untermainbrücke und dem Holbeinsteg, stattfinden wird. Und zwar ist da das Kampagnenschiff von Greenpeace, da die Beluga. Es ist eine bundesweite Flusstour mit Informationen zu deutschen Waffenexporten und es gibt eine Fotoausstellung, die Aufnahmen von Waffenmessen zeigt und wie das da alles soweit, was da so alles passiert. Alles unter den jeweiligen Corona-Vorgaben, Auflagen, die ja jetzt auch wieder etwas in eine seltsame Richtung laufen, alles. Dann gibt es vom 12. bis 14.8. ein Klimacamp. Eingebettet darin ist der Klimastreik am 13.8. von den Fridays for Future. Informationen dazu findet ihr unter den Fridays for Future ffm.de und unter streikmituns.de. Es gibt verschiedene Sternmärsche zur alten Ober, unter anderem einer ab der EZB. Und dann zum Schluss noch im August Rise Up 2021. Das ist ein Festival mit Veranstaltungen, Demonstrationen am 14. bis 15.8. beziehungsweise am 16.8. Und da findet ihr die Information unter augustriseup.de. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch ein paar Takte, hoffentlich spannende Musik. Und zwar gibt es die Lounge Lizards mit One Big Yes, wozu auch immer.